Moin aus Hamburg, es ist Donnerstag und das heißt, es ist wieder Zeit für den O-Ton, den Podcast von Otto. Mein Name ist Christopher Herden und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aktuell sind die Medien voll davon, dass verschiedene Firmen Stellen abbauen. Zuletzt hat Volkswagen angekündigt, einige Stellen zu streichen, Werke zu schließen. Und wir lesen das aber auch bei Firmen wie zum Beispiel dem schwedischen Zahlungsanbieter Klarna, wo unter anderem die künstliche Intelligenz viele Aufgaben ersetzen soll. Die Gründe für diese verschiedenen Entlassungen sind natürlich ganz unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen und auch sehr vielschichtig. Aber insbesondere das Thema künstliche Intelligenz ist doch häufig vorne mit dabei. Die Arbeit und Jobs verändern sich anscheinend gerade stark durch diese Technologien. Da drängt sich doch ein wenig die Frage auf, ob bald nur noch ein paar tech-versierte Menschen bei Unternehmen arbeiten, die KI und Co. bedienen. Mein Eindruck ist, dieser Wandel, auch durch KI, kann Angst machen. Und wir können zwar jetzt nicht in die Zukunft schauen und sagen, wie die Welt in ein paar Jahren aussieht, aber es gibt ein paar Menschen, die haben eine Idee davon, wie sich die Arbeitswelt verändern könnte. Und einer davon sitzt mir gerade gegenüber, das ist Jens Friedrich Dorn. Der ist bei uns Senior Expert Business Intelligence.
Innovation,
auch das noch. Genau. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Kannst du kurz erläutern, was du in deiner Rolle machst? Was bedeuten all diese nett aneinandergereihten Begriffe?
Senior Expert bedeutet grundsätzlich erstmal, dass man mich hier für einen Experten mit Erfahrung hält. Business Intelligence ist grundsätzlich der Bereich, der sich mit Daten und Datenauswertung und bei Otto auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Was ich tatsächlich mache, ist prägen und vordenken, wie eigentlich unsere IT-Systeme oder wie ich immer sage, unsere Mensch-Maschine-Systeme sein müssen. Also wie arbeiten in Zukunft Menschen und Maschinen konkret zusammen, um die Wirksamkeit zu erzielen, die wir für Otto brauchen.
Dadurch bist du ja auch genau der richtige Mann für die heutige Folge, für das Thema. Du hast mir im Vorgespräch ja auch schon erzählt, dass du dich viel damit beschäftigt hast, wie sich unsere Arbeitswelt verändern wird. Und du hast gerade schon das Stichwort Zusammenspiel von Mensch und Maschine angebracht. Und aktuell scheint ja was im Umbruch zu sein, wenn so viele Firmen Mitarbeiterzahlen reduzieren. Also ist das jetzt gerade der Moment, dieser Startschuss dafür, dass KI unsere Jobs übernimmt?
Na, ich glaube, das, was gerade passiert ist, dass sich verändert, wie wir zusammenarbeiten in der Summe. Und an vielen Stellen denken wir das vielleicht noch nicht weit genug. Es gibt dieses Wort radikal, wo man sagen muss, wo kommt das her? Das kommt von Radix, der Wurzel. Und wenn sich Grundparadigmen unserer Wirksamkeit verändern, dann lohnt es sich wirklich von der Wurzel aus zu denken, um zu schauen, wohin das geht. Dafür braucht man wahrscheinlich einen Moment lang die Leute, die da schon ein bisschen tiefer drüber nachgedacht haben und das prägen können. Aber das ist natürlich nur, um the new normal zu etablieren, wo es dann halt wieder auch im Übergang und auch in dem nächsten Zustand wieder alle braucht. Mhm. Und der einfachste Turf, an dem man das mal so festmachen kann, ist, wenn man sich kurz überlegt, vielleicht brauchen wir für viele Dinge, die wir in Zukunft machen, die wir heute repetitiv machen, wo wir heute als Zahnräder funktionieren, im menschlichen Kontext nennen wir das Rollen. Mhm. Aber da denken wir Rollen ja ganz oft nur als Zahnrad. Und diese repetitiven Aufgaben, die lassen sich wahrscheinlich in Zukunft viel stärker automatisieren, als wir uns das an manchen Stellen heute vordenken können. Mhm. Und da kann man dann auf die Idee kommen, ja, aber dann sind ja die ganzen Jobs, die wir heute repetitiv machen, weg.
Genau, das wäre jetzt, ich wollte gerade schon einhaken und sagen, ist das aber nicht genau die Gefahr, beziehungsweise ist das nicht vielleicht auch ein bisschen die Angst?
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren mal beim Einkauf stand und gesagt habe, ich glaube, man könnte einen großen Teil von dem, was ihr heute macht, automatisieren. Mhm. Das war dann
hier bei Otto beim Einkauf?
Genau, das war dann eine Weile in einem wilder Raum. Und dann habe ich sie gefragt, macht ihr eigentlich das, was ihr tun solltet? Dann haben sie groß und viel erzählt und auch mit viel Emotion, dass sie eigentlich gar nicht dazu kommen, richtig das zu tun, worum es eigentlich geht, weil sie so viel Zeug erledigen müssen, was ihnen da im Weg steht. Und deswegen kommen sie da eigentlich nicht hin. Mhm. Dann habe ich gesagt, darf ich euch das wegnehmen? Also da ist tatsächlich, das ist natürlich ein systemisches Ding, was auch gesamtwirtschaftlich sind wir mit ganz vielen Aufgaben beschäftigt, die uns daran hindern, das zu machen, wo eigentlich der Unterschied liegt. Mhm. Und dann ist die Frage, ja, wenn ihr ganz viel Arbeit macht, die euch nicht zufrieden macht, wo ihr eigentlich nur als Rolle funktioniert und gar nicht als der Mensch, der ihr seid, warum sollten wir das erhalten? Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wenn wir jetzt dazu kommen, dass wir das alles automatisiert haben, können wir sagen, damit ist ja alles gut. Aber die Leute, dann gibt es vielleicht Firmen, die schmeißen ihre Leute raus. Das kann passieren. Und andere Leute behalten die und können sich mit den Fähigkeiten, die die Menschen ja immer noch haben, die wertvoll sind, viel schneller weiterentwickeln. Mhm. Und dann ist die Frage, auf welche von diesen beiden Firmen würdest du wetten? Auf die, die ihre Kosten sparen können oder auf die, die ihre Experten behalten, um sich jetzt in einer ganz anderen Geschwindigkeit schnell entwickeln zu können? Und an der Stelle ist es eine Milchmädchenrechnung, dass wir einfach Leute rausschmeißen und dann ist gut, sondern dass wir auf ein ganz neues Niveau kommen, wo wir eine ganz andere Wirksamkeit haben, wo dann halt auch die Frage ist, profitiert davon dann nur der Eigentümer oder die Leute, die jetzt praktisch wieder auf einem neuen Niveau mit ganz anderen Fähigkeiten weiterkommen?
Okay, ja, das ist ein ganz interessanter Einblick. Man fragt sich jetzt natürlich, was sind das für Jobs, die man dann in Zukunft macht? Ich mach's mal platt, weil das eine Zeit lang auch so in den Medien war. Wird es jetzt solche Jobs geben wie Prompter? Also wenn wir jetzt gerade noch mal so an KI denken. Also Menschen beispielsweise, die so eine Gen-AI dazu bringen, jetzt einen ganzen Film auszuspucken. Und warum haben wir das eigentlich noch nicht?
Also der Punkt ist, das Prompten an sich ist, glaube ich, sogar was, wo man sehen kann, dass das vielleicht auch einfach andere AIs machen. Also das ist der erste Punkt. Das lässt sich, glaube ich, relativ gut automatisieren. Wenn man Bilder erstellt, kann man relativ gut, also mit Gen-AI Bilder erstellt, gibt es ganz viele Leute, die mittlerweile sich die Prompts von ChatGPT schreiben lassen, um mit Midjourney Bilder zu erzeugen. Daran sieht man schon, dass man da eine andere AI benutzt zum Prompten in der nächsten AI. Und das, was man an diesen AIs aber immer sieht, ist, da kommt unglaublich abgefahrenes Zeug bei raus. Mhm. Und wenn man sich die Systeme aber anguckt, die Gen-AIs, das, was die können, ist die wahrscheinlichste Antwort liefern. Das heißt, das, was die einem liefern, ist immer die normalste Antwort zu der Anfrage, die man gestellt hat. Das, warum da so viel abgefahrenes Zeug rauskommt, ist, weil die Menschen so viel abgefahrenes Zeug in ihrem Kopf haben, wonach sie fragen. Die Kreativität an der Stelle kommt nicht aus dem System, sondern aus den Menschen. Mhm. Und das ist ein interessanter Teil. Und es gibt auch diesen Teil, wo ich immer sage, es gibt eigentlich keine künstliche Intelligenz. Weil der Teil, den wir haben, ist, wir haben im Internet finden wir ganz viel Daten, also Texte, die Menschen mit ihrer Intelligenz geschrieben haben. Mhm. Dazu gehört auch das Thema Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, letztes Jahr wurden Suchmaschinenoptimierung, da in der Branche wurden 16 Milliarden Euro ausgegeben, global für SEO-Texte. SEO-Texte sind nichts anderes als Texte, die erzeugt wurden, damit Machine Learning-Algorithmen diese Texte lesen können, um davon besser zu lernen. Ich kann also sagen, dass Suchmaschinenoptimierung eine Subventionierung von Gen-AI-Modellen ist. Mhm. Und das, was als nächstes passiert, ist aber, dass man das dann mit Algorithmen in neuronale Netze trainiert. Diese Algorithmen kommen von wem? Von Menschen. Mhm. Und danach kommt etwas, was man labeln oder klassifizieren nennt. Das heißt, der Output, der da rauskommt, der wird bewertet. Mhm. Der wird bewertet von Menschen. Der Grund, warum man bei ChatGPT von KI reden kann, ist, weil 10.000 Kenianer beschäftigt wurden, um zu sagen, das ist ein gutes Ergebnis, das ist ein schlechtes Ergebnis. Und wenn du dann ganz kurz das Wort Intelligenz einmal zerlegst, dann kommt das ursprünglich von interlegere, zwischen etwas auswählen. Intelligenz ist, wenn ich sagen kann, das ist richtig, das ist falsch. Jetzt 10.000 Kenianer habe, die dem Modell sagen, das ist richtig, das ist falsch, dann kommt die Intelligenz halt in dem System von Kenianern und dann ist es tatsächlich kenianische Intelligenz.
Okay, das bedeutet so, wie wir das Wort sonst verwenden, oder beziehungsweise, weil es eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, würdest du da nicht von Intelligenz sprechen?
Ne, ich würde einfach sagen, es ist die alle Inputfaktoren, die künstliche Intelligenz ausmachen, sind menschliche Intelligenz.
Ah ja, okay, verstehe. Ja.
Und der Spaß, der dabei rauskommt, ist ja, das sind ja große Wissenssysteme. Den Vorteil, den wir davon haben, ist, dass jeder von uns jetzt das Weltwissen auf sich spezifisch so ausgegeben bekommt, dass er sich damit unterhalten kann. Das heißt, du hast, wenn du sagst, wir hatten mal irgendwann Sokrates.
Ja.
Sokrates war davon überzeugt, dass wenn man ein Wort nur aufschreibt und auch alle Philosophen vor ihm, dann hört das Denken auf.
Aha, ja, das heißt,
da gab es eine große Abwehr dagegen, überhaupt Sätze aufzuschreiben, weil dann das Denken endet. Aristoteles war der Erste, der es aufgeschrieben hat. Der galt dann 2000 Jahre als der größte Philosoph.
Ah ja, okay. Ja.
Und dann haben wir irgendwann Bücher angefangen zu schreiben. Das war aber schon nur bei den Mönchen was ganz Besonderes. Und dann wurde das irgendwann gedruckt und dann haben wir es ins Internet gepackt. Und jetzt packen wir das in diese Algorithmen. Und das Wissen der Welt wird immer verfügbarer für jeden Einzelnen. Ja. Wenn man sagen kann, eine der ersten Effekte, die man erwarten kann bei GenAI, den man gerade auch sieht, ist, dass zum Beispiel chinesische Anbieter viel, viel leichter selber Shops in unserer Sprache hosten können. Das findet gerade statt. Oder dass es viel leichter ist für Leute aus dem, was man mal dritte Weltländer genannt hat, sich Wissen anzueignen, um Startups zu gründen. Und dass es da einen Shift und auch einen Ausgleich gibt, weil es nicht mehr die Wissensverfügbarkeit globaler verteilt ist.
Ja, das ist überhaupt ein gutes Stichwort. Wird jetzt unsere Produktivität massiv gesteigert? Also sind wir in so einem Moment? Und wenn ja, was machen dann, also wenn so wenig Menschen so eine krasse Produktivität haben, jetzt platt gesagt, was machen die anderen Menschen, die vorher auch dafür gesorgt haben? Das ist im Grunde wieder ein bisschen wie zu der Anfangsfrage.
Ja, also fangen wir ganz kurz mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung an. Mhm. Da kannst du sagen, wir hatten bis jetzt ein Gesetz, das uns vorgegeben hat, in welcher Geschwindigkeit wir digitalisieren. Das nennt man Moore's Law. Und die Geschwindigkeit unserer Digitalisierung ist die Geschwindigkeit gewesen, in der unsere Prozessoren mehr leisten können.
Ja.
Und Moore's Law ist das Gesetz und das sagt, alle zwei Jahre können wir doppelt so viele Transistoren auf einen Chip packen. Mhm. Und damit kann dieser Prozessor halt auch doppelt so schnell rechnen. Und dieser Prozessor ist deswegen so wichtig, weil er eigentlich der Taktgeber der Digitalisierung ist. Wenn wir sagen, in der Industrialisierung war unser Paradigma zu standardisieren und zu normieren, dann ist in der Digitalisierung das Muster zu generalisieren. Ich kann auf einem Prozessor ein Video schneiden, eine Fabrik steuern, meinen Text schreiben, Tabellenkalkulationen, was auch immer. Auf dem Prozessor geht das alles generell. Mhm. Das, was wir mit den neuen Modellen jetzt machen, ist mit diesen GenAI-Modellen, ist, dass wir die Generalisierung von der Hardware in die Modelle verlagern. Mhm. Und statt einer Verdopplung alle zwei Jahre kann man sehen, wenn man das jetzt mal kurz den Überschlag macht, der geht nicht ganz auf, aber nur von der Logik, dass wir sagen, statt der Transistorendichte geht es jetzt um die Parameter in so einem AI-Modell, die wir trainieren. Mhm. Dann siehst du bei der Hardware eine Verdopplung alle zwei Jahre und bei diesen Modellen eine Ver-15.500-Fachung in drei Jahren. Wie gesagt, das Modell geht nicht ganz auf, aber es gibt einen Einblick, was da passiert, dadurch, dass wir das Muster der Generalisierung von der Hardware in die Software verlagern. Mhm. Und das ist im Endeffekt das, was gerade passiert.
Okay. Gehen wir mal davon aus, dass wir in einem theoretischen Szenario alle noch hier sind, ganz andere Sachen machen und sehr viel mehr leisten.
Ja, genau. Also es gibt zwei Dinge, wo man sagen kann, ich habe mich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre sehr viel mit unserem Assortment, unserer Beschaffung beschäftigt. Und das, was man da ganz klar sehen kann, ist, wir können wahrscheinlich eine ganze Menge von dem, was da passiert, mit Daten automatisieren und noch mehr unterstützen. Was man aber auch ganz klar sehen kann, ist, dass da eine Intuition dafür erforderlich ist, ein Gespür, ein Erfahrungswissen, was wir mit Daten anreichern können. Wo ich immer sage, Intuition muss aktuell sein. Mhm. Wenn ich irgendwie ein Kleid verkaufen will und komme aus den 50ern, wird mir das heute nicht gelingen. Und wahrscheinlich noch nicht mal, wenn ich nur das Wissen aus dem letzten Jahr habe. Das heißt, ich muss eigentlich die ganze Zeit mit meinem ganzen Apparat, mit meinem ganzen Menschsein verstehen, was da gerade passiert und darin agieren. Ist ja auch ein soziales System, was auch eine Interaktion erfordert. Mhm. Die Frage ist, wie kriege ich all diese Last dieser planerischen Abläufe davon weggenommen, dass ich viel stärker aus meiner Intuition heraus agieren kann und halt auch die Wetten platzieren kann. Weil im Endeffekt kann man sagen, das, was im Assortment passiert, ist ja ein Platzieren von Wetten. Ich glaube, dass das funktionieren wird. Mhm. Und die Frage ist, wie machen wir das möglichst gut? Und da sehe ich einfach eine, also da gibt es eine Grenze für die Systeme, die wir haben, einfach weil sie die Sensorik auch gar nicht mitbringen und auch diese Intuition sich da gar nicht so abbildet.
Ja.
Und insofern hast du auf der einen Seite dieses Gespür, diese Intuition, die sehr, sehr menschlich ist und natürlich diese Transferleistung des Verstehens.
Mhm.
Und auch auf einem ganz hohen Niveau die Empathie, weil das ist etwas, wo man sagen kann, das findet man. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass sowas wie ChatGPT total empathisch wäre. Da haben sie einmal verglichen die Reaktion auf Antworten von ChatGPT in so einem Arztkontext oder zu Ärzten.
Mhm.
Und da kam dann raus, dass man gesagt hat, ich glaube, ChatGPT war 3,6 mal empathischer.
Ah ja.
Wo ich dann die These aufgestellt habe, einfach ChatGPT liefert nur die normalsten Antworten, so wie man normalerweise antworten würde. Und vielleicht sind Ärzte kultiviert, einfach 3,6 mal unempathischer zu antworten als der Durchschnitt.
Ah ja, ja, okay, das ergibt Sinn.
So, dass
ja.
das einfach, das, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber es war mal so eine zumindest ketzerische These, um das zu relativieren, dass ChatGPT so empathisch sei.
Mhm. Verstehe. Ich habe jetzt noch mal ein Wort hier gerade in meinem Skript gelesen, was von dir kommt. Das ist das Wort Mensch-Maschine-Symbiose. Und so wie du das gerade skizziert hast, sehe ich jetzt die Zukunft eher, dass eine KI immer für uns, ja sagen wir mal platt gesagt, lästige Aufgaben abnehmen kann und dass es aber immer Intuition und menschliche Empathie braucht. Und da die beiden Sachen, wenn die gut miteinander funktionieren, können wir alle in Zukunft vielleicht spannendere Jobs sogar machen, aber werden alle arbeiten.
Ja.
Das klingt super spannend. Ich würde auch gerne noch viel weiter quatschen, aber mit Blick auf die Zeit leiten wir mal das Ende ein. Ganz, ganz vielen Dank, dass du bei uns warst hier im O-Ton. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, wo wir in ein paar Jahren stehen werden. Wir unterhalten uns auf jeden Fall nochmal. Und in 2 Wochen hört ihr hier wieder meine Kollegin Elena mit einem neuen Thema, zu dem sie mit einem Experten oder einer Expertin von Otto sprechen wird. Und ihr könnt uns natürlich gerne auf der Plattform, auf der ihr eure Podcasts hört, folgen. Wenn ihr dort noch eine Bewertung für den O-Ton hinterlasst, freuen wir uns sehr. Und bei Fragen, Feedback oder Wünschen meldet euch gern bei uns, zum Beispiel über LinkedIn. Liebe Grüße aus Hamburg, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.